Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus 4. Mose Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Wir machen also heute Fortsetzung. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Am vergangenen Sonntag haben wir uns mit den ersten Worten des aaronitischen Segens befasst: Der Herr segne dich und behüte dich. Und es ging uns dabei um den Ursprung jeglichen Segens. Dieser Ursprung lag nicht in Aaron, sondern in Gott selbst. Um den Inhalt des Segens und um seine Bewahrung vor Missbrauch durch unser selbstisches und egoistisches Wesen. Hüten wir uns auch davor, dass sich bei uns Wünsche einnisten, die nicht nach dem Willen Gottes sind und die wir insgeheim dulden. Irgendwann bekommen diese Wünsche dann Macht über uns und wir lassen ihnen freien Lauf. Wir haben ein Beispiel dafür in der Geschichte des Volkes Israel. Wir wissen, dass dieses Volk irgendwann einmal die Forderung äußerte: Wir wollen einen König haben. Das war zur Zeit Samuels und Samuel war sehr traurig darüber. Gott war bisher ihr König, sie wollten einen irdischen König haben, wie alle anderen heidnischen Länder auch. Und Gott muss zu Samuel sagen: Sie haben nicht dich verworfen, sie haben mich verworfen. Aber dieser Wunsch war immer schon im Herzen dieses Volkes. Interessant zu lesen, zur Zeit Gideons ist es gewesen, nach dem Sieg über die Midianiter, dass man zu ihm kam und sagte: Sei unser König, also sei du unser König. Sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, also dein Enkelsohn. Denn du hast uns aus der Gewalt der Midianiter befreit. Sie wollten also zu jener Zeit schon, in jener Zeit schon einen König, einen menschlichen König über sich haben. Die Antwort Gideons lautete: Ich will nicht euer König sein und mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen, sondern der Herr soll euer König sein. Das heißt also, latent, verborgen war dieser Wunsch im Herzen Israels schon vor der Zeit Samuels vorhanden. Aber jetzt bekam dieser Wunsch Nahrung und Kraft, auch durch das Alter Samuels und durch den schlechten Weg, den seine Söhne gingen. Und dann gewann dieser Wunsch, der immer schon da war, Herrschaft über sie, sodass es nicht nur noch ein Wunsch war, sondern eine Forderung. Wir kennen das vielleicht aus dem eigenen Herzen und Leben. Da sind Wünsche da, die man eine Zeit lang unterdrückt, und irgendwann entwickeln sich diese Wünsche zu Forderungen, manchmal auch zu frechen Forderungen, die wir anderen gegenüber geltend machen. Aber auch Gott gegenüber, durchaus. Vielleicht würden wir das nicht so zum Ausdruck bringen. Also hüten wir uns vor solchen Wünschen, die nicht nach dem Willen Gottes sind und die irgendwann einmal Macht über uns gewinnen. Heute Morgen stellen wir uns die Frage: Wodurch denn der Segen Gottes zu uns kommt? Dieser Segen: Der Herr segne dich und behüte dich. Wir haben ja ausführlich darüber gesprochen. Wodurch kam dieser Segen auf das Volk Israel? Wodurch kommt dieser Segen zu uns? Und die Antwort, die wir darauf geben, lautet: Durch Gottes Wort. Jeder Segen Gottes wird uns durch sein Wort zuteil. Dessen sind wir uns wahrscheinlich nicht immer so bewusst, aber es ist tatsächlich so. Es heißt hier: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen also sprechen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Das heißt also, der Segen lag im Wort, das Aaron ihnen nun nahebringen sollte. Das Wort ist immer der Segensspender und auch Segensträger. Gott und sein Wort kann man nicht voneinander trennen. Das ist wichtig, gerade auch im Blick auf unsere Zeit, ja, wo so viel religiöses Wesen ist, wo man Gott so unmittelbar begegnen möchte und nicht aufgrund seines Wortes, und zwar aufgrund seines geschriebenen Wortes in der Bibel. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das ja nicht auseinanderreißt, sonst kommt man in die Schwärmerei hinein. Wir wollen uns darüber heute Morgen noch etwas Gedanken machen. Alle Segnungen also, die Gott uns im vergangenen Jahr geschenkt hat, sind uns durch Gottes Wort zuteil geworden, und so soll es auch im neuen Jahr sein. Von welch einer entscheidenden und lebenswichtigen Tragweite ist es also, dass uns auch im kommenden Jahr das Wort Gottes erhalten bleibt. So wurde vorhin schon gebetet: Herr, erhalte uns bei deinem Wort. Erhalte uns bei deinem Wort. Das ist ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Es soll reichlich unter uns wohnen. So heißt es im Kolosserbrief. Lasse das Wort Gottes reichlich unter euch, oder man kann auch übersetzen mit in euch wohnen. Also nicht spärlich. Nicht nur mal ein Kalenderblättchen. Das ist ja auch schon etwas. Und es hat Menschen gegeben, die durch das Lesen eines Kalenderblättchens zum Glauben gekommen sind. Ein einziges Wort Gottes hat sie angesprochen, hat sie überwunden, hat sie zur Sündenerkenntnis gebracht und zum lebendigen Glauben an Christus. Wir wollen das nicht geringschätzen, wenn jemand 5 Minuten in der Bibel liest. Im Gegenteil, Gott kann auch dazu ihm reden. Aber je mehr das Wort Gottes in uns wohnt und lebt und regiert und wirksam ist, desto besser. Und das soll im neuen Jahr der Fall sein. Lasst das Wort Gottes reichlich wohnen in euch. Ihr Lieben, zur Not können wir auf alles verzichten. Zur Not, sage ich. Drück mich vorsichtig aus, ja? Damit man sich nicht zu weit aus dem Fenster herauslehnt bei solchen Aussagen. Zur Not können wir auf alles verzichten, aber nicht auf Gottes Wort. Darauf können wir nicht verzichten. Gottes Wort ist die Grundlage unserer Beziehung zu Gott. Gottes Wort stiftet auch Gemeinschaft untereinander. Eine Gemeinschaft, in der die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht durch Gottes Wort geprägt sind, wird von den seelischen Empfindungen und Kräften des Menschen bestimmt. Jeder Mensch sehnt sich nach Gemeinschaft mit anderen. Aber wenn das Wort Gottes nicht im Zentrum dieser Gemeinschaft steht, dann wird eine solche Gemeinschaft durch seelische Empfindungen, durch natürliche Kräfte des menschlichen Herzens bestimmt. Und das sollte nicht sein. Durch Gottes Wort wird auch die Ehe gestiftet. Ist mir in diesen Tagen ganz neu deutlich geworden. Gott hat die Ehe gestiftet, und zwar durch sein Wort. Und von daher sollte in einer Ehe Gottes Wort die entscheidende, verbindende Kraft sein. Also Gottes Wort regelt alle Verhältnisse unseres Lebens. Da gibt es nichts, was da ausgeklammert wäre. Und in dem Augenblick, wo wir etwas ausklammern, aus dem Einfluss des Wortes Gottes, da wird es schlimm und schief und dann wird es notwendig. Vielleicht nicht sofort, aber mit Sicherheit im Laufe der Zeit. Wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen, ist es immer wieder die Frage, was suchen sie denn eigentlich? Es gibt manche, die vermissen irgendetwas, was ihnen aufgrund ihrer natürlichen Veranlagung oder ihrer Prägung lieb und wert ist. Aber wenn ihnen das Wort Gottes das Wichtigste ist, oder sagen wir so, wenn sie zumindest dahin geführt werden, dass ihnen das Wort Gottes wichtiger ist als das, was sie von Natur aus wünschen und gerne hätten, dann bleiben sie. sei denn, Gott führt sie aufgrund eines bestimmten Auftrages an einen anderen Platz. Sie sollten also nicht eine Gemeinde verlassen, weil wir persönliche Probleme haben mit irgendjemandem oder weil irgendwelche natürlichen Bedürfnisse nicht gestillt werden, sondern wenn wir eine Gemeinde verlassen, muss es uns immer eine Not sein, entweder aufgrund von ihr Lehren oder aber, dass Gott einen bestimmten Auftrag für uns hat und sagt, da ist jetzt dein Platz, da hast du zu dienen. Ja, die Zeit jetzt hier ist abgelaufen für dich. Ansonsten bleibt man. Man harrt aus an dem Platz, an den Gott einen gestellt hat. Auch wenn einem das eine oder andere nicht schmeckt, sowohl in den mitmenschlichen Beziehungen als auch im Blick auf bestimmte Dinge, die man ja gerne so hätte und eben im Augenblick nicht haben kann. Da zeigt sich, ob wir wirklich verwurzelt sind in Christus und in seinem Wort, dass man dann aussaat und bleibt und nicht sofort wegläuft nach anfänglicher Begeisterung. Und das haben wir erlebt in der Vergangenheit. Dass manche zu uns gekommen sind, die begeistert waren zunächst einmal. Aber dann flaute das nach und nach ab und irgendwann sind sie gegangen, aus nichtigen Gründen, muss man leider sagen. Ja. Wollen uns darüber nicht erheben, aber es ist eine Tatsache. Aus nichtigen Gründen. Also nicht, weil das Wort vom Kreuz nicht mehr verkündigt wurde, das Evangelium nicht mehr verkündigt wurde, nicht, weil das Wort Gottes nicht mehr verkündigt wurde, sondern weil man andere Dinge vermisste, weil bestimmte Bedürfnisse nicht gestillt wurden. Rein natürlicherweise, wie sie der Mensch ohne Christus eben auch hat, natürliche Bedürfnisse. Wenn sie gestillt werden, wunderbar, aber sie dürfen niemals im Zentrum stehen. Das darf nicht sein. Und das Wort Gottes. Und wenn wir vom Wort Gottes sprechen, dann meinen wir erstens das Wort der Bibel. Ich habe gerade das schon kurz angesprochen, aber das ist so wichtig für unsere Zeit. Ja? Da geht es nicht um übernatürliche Eingebungen durch den Heiligen Geist, beziehungsweise durch einen anderen Geist gewirkt, sondern da geht es um das Wort der Bibel. Hier haben wir das, was wir brauchen, die Nahrung, die Speise, die wir brauchen für unseren inwendigen Menschen. Und wenn der Heilige Geist dieses Wort uns beleuchtet, dann sind wir glückselige Leute, sowohl in der Stille als auch, wenn wir das Wort sonst hören in der Predigt. Also, das Wort der Bibel und die Predigt, die sich auf dieses Wort stützt, die in diesem Wort gegründet ist. Jetzt zitieren wir Luther. Luther zitieren wir oft. Ah, Luther ist großartig. Er hat sich sicherlich hier und da vergaloppiert, das muss man sagen. Das ist notvoll. Können wir ihm auch nicht folgen. Aber wenn es um das Zentrum des Evangeliums geht, ich wüsste niemanden, abgesehen vom Apostel Paulus, der da so klar stand. Luther-Zitat. Wenn die Kanzel nicht mehr leuchtet, dann hat die Welt, was sie haben soll und auch verdient, dass sich Gott nämlich abgewandt und sie dahin gegeben hat. Und genau das ist in unserer Zeit der Fall. Die Kanzel leuchten nicht mehr. Mit der Verkündigung des wunderbaren Evangeliums von der Gnade Gottes in Christus. Ein Zeichen dafür, dass Gott sich schon abgewandt hat und uns dahin gegeben hat. Wenn von den Kanzeln nicht mehr das Wort Gottes verkündigt wird, wenn man sich da mehr um Politik kümmert oder um soziale Dinge, dann wird es dunkel, dann wird es ganz, ganz finster. Und das ist in unserem Land der Fall, im Land der Reformation. Wie hat mal jemand es formuliert? Entweder hält uns das Wort Gottes von der Sünde ab oder aber die Sünde hält uns vom Wort Gottes ab. Ein ganzes Volk geht in die Irre und ins Verderben, wie zur Zeit Hitlers, wenn auch unter einem anderen ideologischen Vorzeichen. Ja, das ist in unserer Zeit, kommt dieser Geist nochmal zum Vorschein, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Wir dürfen uns nicht beirren lassen, weder rechts noch links, das ist gar nicht so entscheidend, sondern dieses neue, durchaus antichristliche Toleranzdenken, das ist das Entscheidende. Dass alles relativiert wird. Dass es keine absolute Wahrheit mehr gibt. Und vor allen Dingen nicht im christlichen Glauben. Das lehnt man total ab. Ja? Das hat man ja hinter sich. Es ist alles relativ, überall ist Wahrheit und jeder kann nach seiner Fasson, das hatten wir übrigens auch schon mal, ja, in der Vergangenheit, jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Da hört man nicht mehr auf Gottes Wort. Und von daher hängt das Damoklesschwert des Gerichtes Gottes bereits über unserem Land und über unserem Volk. Das bedeutet nicht, dass Gott noch hier und da sein Werk hat und Menschen noch zur Umkehr ruft und Menschen auch noch zur Umkehr kommen, zum lebendigen Glauben an Christus, von Neuem geboren werden. Aber insgesamt sieht es ganz, ganz dunkel aus. Und übrigens, Luther hat das prophezeit, ja, und hat gesagt, an dieser Stelle wünschte ich, ich wäre ein falscher Prophet. Er sah die Zukunft Deutschlands ganz, schon damals, ganz, ganz dunkel. Sagt, wenn ich für Deutschland bete, ist es, als wenn meine Gebete wieder zurückprallen. Und Luther war ein Beter im Namen Jesu. Nun sind wir ein ganzes Stück weiter. Und wie steht es in der Gemeinde Jesu? Da fängt es ja an, das Gericht Gottes fängt an am Hause Gottes. Da steht oft das Wort Gottes nicht mehr im Zentrum. Und ohne Gottes Wort ist alles verloren. Und ich las in diesen Tagen noch ein wunderbares Wort aus Psalm 28, ein sehr ernstes Wort, aber doch auch wieder wunderbares Wort. Mein Fels, so ruft der Psalmist, o wende dich nicht schweigend von mir ab, auf dass nicht, wenn du mir stumm bleibst, ich den ins Grab Gesunkenen gleiche. Das heißt, das Schlimmste für mich ist oder wäre es, wenn Gott nicht mehr mit mir reden würde. Das wäre das Schrecklichste. Genau das geschah am Kreuz, als der Herr Jesus stellvertretend für uns unsere Sünde trug. Da wandte Gott sein Angesicht von ihm ab, weil Jesus völlig eins war mit unserer Sünde. Das kann Gott sich nicht anschauen. Und Gott schwieg und das war schrecklich für unseren Herrn Jesus. Das muss das Schlimmste gewesen sein. Nicht die körperlichen Leiden, die ja auch andere zu ertragen hatten, wir denken an die beiden Schächer am Kreuz, sondern das Schweigen Gottes. Gott redete nicht mehr mit ihm. Und der Herr Jesus stand zu seinen Lebzeiten immer und ständig in Kontakt, war ständig im Gespräch mit seinem himmlischen Vater. Nicht nur in besonderen Zeiten, sondern immer und immer wieder suchte er das Gespräch mit seinem himmlischen Vater. Und Gott redete mit ihm und zeigte ihm die Werke, die er zu tun hatte. Und die tat auch der Herr Jesus. Und nun schwieg Gott. Und das war die Hölle. Das war schrecklich. Und das ist auch für uns schrecklich, wenn Gott nicht mehr mit uns redet. Ach, lieber Vater im Himmel, wenn du auch streng mit mir reden musst, wenn du mir auch Dinge sagen musst, die mir gar nicht gefallen und die mir gar nicht schmecken, aber rede bitte, bitte rede, hör nicht auf, mit mir zu reden. So ist das ja auch in der Ehe, das ist ein notvoller Zustand, wenn Ehepartner sich nichts mehr zu sagen haben, wenn eisiges Schweigen herrscht. Ich meine, es ist nicht schön und es ist bestimmt nicht gut und gefällt Gott ganz bestimmt nicht. Wenn Eheleute sich zanken, aber wenn sie noch miteinander reden, das ist noch was, ja, ist noch was. Aber wenn sie sich gar nichts mehr zu sagen haben, wenn da eiskaltes Schweigen ist, aus dem Füreinander und Miteinander vielleicht sogar ein Gegeneinander, ein geheimes, inneres Gegeneinander entsteht, dann ist das schrecklich. Ne? Also, reden. Auf jeden Fall reden, das ist wichtig. Und vor allen Dingen, dass Gott mit uns redet. Das Wort Gottes hat die Kraft, von der Sünde zu überführen. Das Wort Gottes hat die Kraft, die Wiedergeburt zu bewirken. Das Wort Gottes hat die Kraft, Glauben zu wirken. Das Wort Gottes hat reinigende Kraft. Das Wort Gottes wirkt Wachstum, Auferbauung des Gläubigen. Das Wort Gottes macht klug, so dachte der Psalmist 119. Das Wort Gottes vermittelt Heilsgewissheit und das Wort Gottes schenkt Frieden, es wirkt Freude und es kann uns vor Irrtum und Sünde bewahren. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber worum zu tun? Um dein Wort zu tun. Und im Kern, wir sprachen vom Wort Gottes, und im Kern das Wort vom Kreuz. Wenn wir uns einmal den Zusammenhang hier anschauen, in dem dieser priesterliche Segen, dieser aaronitische Segen uns mitgeteilt wird, dann stoßen wir darauf, dass dieser Segen ausgesprochen wird im Zusammenhang mit den Opfervorschriften für sogenannte Geweihte, das heißt solche Menschen, die sich Gott in einer bestimmten Sache geweiht haben. Da gibt es bestimmte Opfervorschriften. Das ist nicht unwichtig, immer wieder zu bedenken, in welchem Zusammenhang steht ein Wort Gottes, steht ein Text, mit dem man sich gerade beschäftigt. Und da haben wir hier im dritten Buch Mose auch eine Stelle, und da wird das noch ausdrücklicher formuliert, 3. Mose Kapitel 9. Und Aaron hob seine Hände auf zum Volk und segnete sie. Er segnete sie natürlich im Namen Gottes. Und stieg herab, nachdem er das Sündopfer, Brandopfer und Dankopfer dargebracht hatte. Das heißt also, der Segen Gottes kommt zu uns durch das Wort Gottes, und zwar im Kern durch das Wort vom Kreuz. Von dem einen großen Opfer, Sündopfer und Brandopfer. Ich will jetzt so auf die Unterscheidung dieser beiden Opfer nicht noch einmal zu sprechen kommen. Aufgrund dieses eine große Opfer, das der Herr Jesus Christus am Kreuz stellvertretend für uns vollbracht hat. Da geht es im Grunde genommen um die Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden, um die sogenannte Glaubensgerechtigkeit. Sie war für Luther, wie Professor Iwand es nennt, die unbewegliche Mitte, der Kern des Wortes Gottes, die unbewegliche Mitte. Alles andere sei dem gegenüber sekundär, also zweitrangig. Luther habe, so Iwand, diesen Artikel nicht gesetzt, sondern Gott selbst. Diesen Artikel von der Rechtfertigung, diesen Artikel von der Glaubensgerechtigkeit haben wir nicht Luther zu verdanken, er hat ihn neu entdeckt, sondern Gott selbst hat ihn gesetzt. Die Geschichte der christlichen Kirche zeige, dass sie nämlich diese Mitte oftmals verloren ging, dass dieser Artikel an den Rand gedrängt wurde und andere Stücke in den Mittelpunkt traten. Da kann man ja auch vom Wort Gottes sprechen. Man kann über alles Mögliche sprechen und alles ist wichtig in der Bibel, aber es gibt einen Kern, eine unbewegliche Mitte. Und von dieser Mitte aus können wir auch die anderen Wahrheiten der Heiligen Schrift bedenken. Wir können darüber sprechen, wir können dadurch gesegnet werden. Aber die Mitte muss stimmen, das Zentrum muss da sein. Und das ist, dass ein Mensch gerecht wird allein durch den Glauben an Christus, was der Herr Jesus Christus stellvertretend zur Ehre und Verherrlichung Gottes für uns getan hat. Von daher können wir uns vorstellen, dass der Feind Gottes, der Satan, nichts unversucht lässt, uns diese Mitte zu verdunkeln und zu rauben. Da wird über alles Mögliche gesprochen. Das ist das, was der Satan gerne möchte, über alles Mögliche. Und wir könnten das auch so gutheißen und könnten ein Ja dazu finden, zu dem, was gesagt wird. Aber das Zentrum ist nicht mehr Zentrum. Die Hauptsache ist nicht mehr Hauptsache. Nämlich nicht das, was der Mensch zu tun hat in der Nachfolge Jesu, das hat auch seinen Platz, sondern was Gott in Christus getan hat. Und wie formuliert das Petrus? Er schreibt, dass wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat von der Finsternis zu seinem Licht. Nicht unsere eigenen Tugenden verkündigen wir. sondern die Tugenden des Sohnes Gottes, der Gott verherrlicht hat dadurch, dass er ihm gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, um uns zu erlösen, nach dem Willen Gottes. Wenn es einen anderen Plan gegeben hätte, hätte der Herr Jesus dazu Ja gesagt. Das hätte er gekonnt. Aber was er nicht konnte, war Nein zu sagen zum Willen Gottes. Und der Wille Gottes bestand darin, dass der Herr Jesus für unsere Sünden sterben sollte. Jetzt sind wir doch noch beim Brandopfer, ja? Das ist nämlich die Bedeutung des Brandopfers im Unterschied zum Sühneopfer. Beides gehört zusammen. In dem einen wird uns etwas genommen, in dem anderen wird uns etwas zuteil, zugerechnet, nämlich der Gehorsam, das Leben Christi ist unser Leben jetzt. Sonst müssten wir dann wieder nach empfangener Vergebung die Ärmel hochkrempeln und sehen, dass wir selbst klar kämen in der Nachfolge Jesu. Nun aber ist Christus unser Leben und er wirkt es auch in uns und durch uns, durch den Heiligen Geist. Also der Satan, der hat ein großes Interesse daran, dass dieses Zentrum des Evangeliums nicht mehr verkündigt wird oder kaum noch verkündigt wird. Und jetzt zitiere ich wieder Luther. Luther sagt, ich handle den Artikel der Rechtfertigung nicht vergeblich so fleißig ab, denn ich befürchte, man wird bei dem Artikel nicht bleiben. Und es sind bereits unter uns viele, die ihn verachten und sich desselben nicht hoch annehmen, das heißt, die nicht viel von diesem Artikel der Rechtfertigung halten. Es werden Prediger kommen, so Luther, die schläfrig, lasch und faul den Artikel predigen und treiben, so ist es darum bald geschehen. Er meint damit nämlich, dass er gar nicht mehr gepredigt wird. Was oberflächlich und lasch und faul getrieben wird, das wird irgendwann gar nicht mehr getrieben. Und es wird ein Irrtum über den anderen kommen. Ich will an dem Artikel lernen und lehren, solange ich lebe. Er soll in meinen Predigten fleißig getrieben werden, denn ich sehe wohl, was er tut, wo er ist und dagegen, welch Schaden es auch bringt, wo er nicht ist. Denn dieser Artikel ist der Grund und Fels, darauf die ganze Christenheit und Gemeinde Gottes gebaut ist, der auch unsere Mauer und unser Schutz ist gegen alle Rotten und Ketzereien, das heißt also gegen alle Irrlehren. Also, dass uns kein falscher Lehrer und Schleicher verführen und gefangen nehmen kann. Denn wir behalten diesen Artikel rein und unverfälscht und es gibt keine Lehre noch Gottesdienst in der Welt, der dem Teufel und seinem Reich so zuwider wäre und so viel schadete. Der Satan ist auch keiner Predigt auf Erden so feind und grimmig als dieser Predigt. Darum verfolgt er mit so viel Anfechtung und Trübsal. Ferner erregt er wieder diese Lehre, allerlei abgöttische Lehre, Ketzerei, Spaltung und Ärgernis, damit er diese Lehre ja hässlich und ärgerlich mache für die Welt, auf dass sie verachtet und gedämpft werde. Was meint Luther mit diesen letzten Sätzen? Was meint er damit? Der Satan erregt allerlei abgöttische Lehre, Ketzerei, Spaltung und Ärgernis, damit er diese Lehre, nämlich von der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden durch das Blut Jesu, ja hässlich und ärgerlich mache für die Welt, auf dass sie verachtet und gedämpft werde, nämlich diese Lehre. Was meint er damit? Nun, man kann diese Lehre missverstehen. Ich dachte wieder an Gottfried Daniel Krummacher, den Prediger der Gnade Gottes in Christus Jesus. Diese Verkündigung von der Gnade Gottes, dass der Sünder ausschließlich aus Gnaden vor Gott gerecht sein kann, ohne seine Werke, ohne seine eigene Frömmigkeit, allein aufgrund dessen, was Christus stellvertretend für ihn getan hat. Diese Lehre wurde auch damals zur Zeit Gottfried Daniel Krummachers missverstanden und nicht nur missverstanden, sondern auch missbraucht. Denn daraus schlossen einige, dann haben wir mit dem Gesetz gar nichts mehr zu tun und das ist auch richtig, im Blick auf unser Heil bleibt das Gesetz völlig ausgeklammert, aber auch für unser praktisches Leben hat es gar keine Bedeutung mehr. Und dann lebten sie drauf los und taten die schlimmsten Sachen im Namen Jesu, im Namen dieser Lehre von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden. Und wir wissen, dass das dem Apostel Paulus nicht anders gegangen ist. Wenn er sagte, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade übermächtig, überfließend geworden, dann missdeuteten das manche so, dass sie sagten, ja, da können wir ja drauf lossündigen. Dann wird die Gnade umso größer und umso herrlicher. Ja? Und Paulus sagt, das sei ferne. Wisset ihr nicht, dass wir in Christus Jesus der Sünde gestorben sind durch die Gnade Gottes? Übrigens ist dieser Missbrauch der Wahrheiten Gottes immer auch ein Beweis dafür, dass die Wahrheit verkündigt wird. Denn nur die Wahrheit kann missbraucht werden. Nur die Wahrheit kann missbraucht werden. So sind wir auf dem rechten Wege, wenn wir daran festhalten, an diesem Kern des Evangeliums, und von daher können wir uns mit allen anderen Wahrheiten getrost beschäftigen. Nur den Hügel Golgatha nicht aus den Augen verlieren. Nur ihn nicht aus den Augen verlieren. Sonst verlieren wir uns auch in der Landschaft der Bibel. So hat es einmal jemand formuliert. Es ist also das Wort Gottes, durch das uns jeder Segen zukommt, und zwar in Christus Jesus, der unsere Gerechtigkeit ist, die vor Gott Bestand hat. Das macht mich immer wieder froh, ihr Lieben. Wenn ich in der Bibel lese und lese, welche Segnungen uns verheißen sind für den Fall, dass wir gehorsam sind, ach, dann stehe ich da. Ich armer Kerl, darf ich doch gar nicht zugreifen. Aber in Christus Jesus stehe ich vor Gott als einer, der immer gehorsam gewesen ist. In Christus, seine Gerechtigkeit, sein Gehorsam wird mir zugerechnet. Und nun gelten mir seine Verheißungen. Ich mache mich immer wieder glücklich und froh. Das ist Antrieb und Kraft Gottes dann, diese Lehre von der Rechtfertigung. Es ist keine bloße Theorie. Man darf auch nicht abrutschen in eine bloße Orthodoxie, Rechtgläubigkeit. Das ist keine verstandesmäßige Sache, sondern ist Erleuchtung durch den Heiligen Geist und wirkt sich aus in einer wunderbaren Kraft, auch im Blick auf unser Heiligungsleben. Ja. Das ist dann eine Frucht davon. Gut, also, das Wort Gottes bringt uns den Segen, das Wort vom Kreuz bringt uns den Segen. Und dieser Segen ist nicht nur ein Wunsch, sondern er ist eine Kraftwirkung Gottes. Es ist ein Segenswort, das wirksam ist. Es richtet das aus, wozu es gesandt ist. Rechnen wir eigentlich damit, auch heute Morgen, dass das Wort Gottes, das hier gepredigt wird oder vorhin vorgelesen wurde in der Schriftlesung, dass es das ausrichtet, wozu Gott es gesandt hat? Rechnen wir im Glauben damit? Es hat auf jeden Fall sichtbar oder unsichtbar seine Wirkung. Wir fragen uns, wie empfangen wir nun diesen Segen Gottes? Im Glauben. Wir empfangen all das, was Gott uns zuteil werden lässt, im Glauben an Gottes Wort und seine Verheißungen in Christus Jesus. Und das ist auf jeden Fall die richtige Antwort. Äußerliche Segnungen werden auch von denen genossen, die nicht glauben. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse, über Gerechte und Ungerechte. Auch der Mensch, der nichts mit Gott zu tun haben will, der ihn leugnet, wird von Gott gesegnet mit äußerlichen Gütern, reichlich. Das wissen wir alle. Aber geistliche Segnungen, über die wir am vergangenen Sonntag gesprochen haben, geistliche Segnungen werden uns nur zuteil durch den Glauben an Christus. Der Glaube, den Gott auch in uns wirkt, verbindet sich mit dem Segenswort und so wird der Mensch teilhaftig der geistlichen Güter in Christus, Vergebung, Reinigung, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, all das, womit Gott uns so reichlich beschenkt hat und beschenken will. Ohne Glauben ist es nicht möglich, all diese Segnungen zu genießen und die Kraft der zukünftigen Welt jetzt schon ein wenig zu empfangen. Bei wem ist allerdings dieser Glaube zu finden? Ich komme jetzt langsam in die Zielgerade. Bei wem ist dieser Glaube zu finden? Es ist interessant, dass das Wort für Segen im Hebräischen die Bedeutung von Knie oder Knien hat. ist dasselbe Wort. Und das ist nicht von ungefähr so. Den Segen Gottes empfängt man nur in einer demütigen Haltung vor Gott. Und darum schreibt der Apostel Paulus den Ephesern: Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Und dann kommt die Bitte, die er ausspricht. Ich beuge meine Knie vor diesem heiligen, großen und herrlichen Gott, der unser Vater ist, dessen Kinder wir sein dürfen in Christus Jesus. Das heißt, Paulus hat eine demütige Haltung, eine gebeugte Haltung vor diesem Gott, vor diesem großen Gott. Das sollten auch wir haben, immer wieder aufs Neue. Das heißt im Hebräerbrief, dass der Herr Jesus sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Die Schwestern sind natürlich damit eingeschlossen. Er schämt sich nicht. Er hätte Grund, sich zu schämen, sich meiner zu schämen. Dass sein Name sich mit meinem Namen verbindet, hätte ich Grund, mich zu schämen. Aber er tut es nicht. Er hätte Grund, sich zu schämen. Ja? Er tut es aber nicht. Er schämt sich unser nicht. Im Gegenteil, er stellt sich zu uns. Er stellt sich zu uns, so unvollkommen wir sind, so böse, wie wir manchmal sind, und wenn es nur in Gedanken wäre. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Das demütigt uns, oder? Das empfinden wir doch, dass uns das demütigt, das beugt uns doch. Diese große Liebe Gottes zu uns kann uns doch nicht kalt lassen. Paulus erwartet die Erhörung seiner Gebete nur in einer demütigen Haltung vor Gott, in der Beugung vor Gott. Es ist also die innere Haltung eines Menschen, der sich seiner Armut vor Gott mehr und mehr bewusst wird, um alles von Gott zu empfangen. Arm in uns selbst und reich in Christus, reich beschenkt in ihm. Ein stolzes Herz empfängt keinen geistlichen Segen Gottes. Nur im Tal der Demut werden die Segnungen Gottes empfangen. Wir brauchen einmal ein Bild, um das zu veranschaulichen. Stellen wir uns die Gemeinde vor als einen Boden, auf dem es hier und da Vertiefungen gibt und auch Erhöhungen. Jetzt nehmen wir einen Eimer voll Wasser und schütten diesen Eimer aus auf den Boden. Wohin wird das Wasser laufen? Natürlich dorthin, wo die Vertiefungen sind. Und Gottes Wort und Gottes Segen sucht immer die tiefsten Stellen. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen, er füllt nur leere Gefäße. Und das größte Hindernis für den Empfang göttlicher Segnungen ist das ungebrochene, stolze, oft fromme, selbstgerechte Wesen des Menschen. Und ob du und ich, ob wir einen Segen empfangen im Gottesdienst, hängt davon ab, ob wir eine innere Haltung der Demut haben. Das ist keine Tugend, ihr Lieben. Wir können ja aus allem, auch aus dieser Haltung, aus dieser inneren Haltung, gebeugten Haltung, eine fromme Leistung machen. Wir machen aus allem eine fromme Leistung und schreiben das dann unserem Konto zugut. Ja? Das ist schlimm mit uns, so sind wir. Aber das ist damit nicht gemeint. Und darum ist es wichtig, dass wir im Namen Jesu uns beugen vor Gott. Unsere Beugung ist ja immer unvollkommen. Oder gibt es jemanden unter uns, der sich so vor Gott beugen kann, dass Gott damit mit dieser Beugung und demütigen Haltung vor ihm zufrieden sein kann? Also brauchen wir auch hier an dieser Stelle wieder das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Wir beugen uns im Namen Jesu. Er hat sich stellvertretend unter meine Schuld gebeugt vor Gott. Und zwar so, wie nur er es konnte. So tief, wie nur er es konnte und wie es dem himmlischen Vater gefiel. Das wird mir zugerechnet. Und jetzt darf ich im Namen Jesu mich beugen. Unvollkommen und doch in Christus Jesus wird mir die vollkommene Beugung meines Stellvertreters zugerechnet. So dürfen wir das Wort Gottes hören, so dürfen wir den Segen Gottes empfangen. Und wenn wir sagen, der stolze Mensch empfängt keinen geistlichen Segen. Und nicht mal allerdings, darauf wollen wir jetzt noch hinweisen, allerdings eine Einschränkung machen. Gottes Segen kann ja auch dahingehend wirken, einen stolzen Pharisäer wie den Apostel Paulus in den Staub zu werfen, ihn geistlich arm zu machen, sodass er in Christus reich wurde. Es gibt also ein vorbereitendes Segenswort. Da kann also jemand die Bibel lesen oder kann unter der Verkündigung des Wortes Gottes sitzen und völlig ablehnend sein. Und wenn wir sagen, er empfängt nichts, aber der Segen Gottes kann auf sein Herz so einwirken, dass er innerlich zerbricht vor Gott. Dass er sagen muss, Herr, ich bin ein elender Sünder. Da ist nichts bei mir zu holen. Du musst mir alles geben und du hast mir alles gegeben in Christus. Das heißt, ein hartes, stolzes Herz kann durch den Segen Gottes gebrochen werden. Es gibt also einen vorbereitenden Segen Gottes. Und diesen Segen sollten wir immer wieder beten, sowohl für uns selbst als auch für andere. Denn auch unsere Herzen sind oft kalt. Ja. Es soll uns in die Arme Jesu treiben, nicht weg von ihm. Das sage ich immer wieder, auch wenn mal jemand sagt, darf ich überhaupt am Abendmahl teilnehmen? Ich bin so sündig. Darf ich daran überhaupt teilnehmen? Dann mache ich ihm Mut, ja, daran teilzunehmen. Nie weg vom Herrn, weil man denkt, man wird zu schlecht, sondern immer hin zu ihm. Und gerade, wo du die Kälte deines Herzens fühlst, wo du merkst, ja, bei mir, das ist nichts, das ist nicht das Wahre, dann hin zu ihm. Er nimmt dich so, wie du bist. So nimmt er dich. Und anders will er dich gar nicht haben. Nicht erst besser machen. Das sage ich immer wieder. Nicht erst besser machen, sondern so, wie du bist, in deiner Unaufrichtigkeit, in deiner Selbstsucht, in der Bosheit deines Herzens, in der Kälte deines Herzens, so nimmt er dich. Und dann kannst du froh werden. Da ist seine Gnade ausreichend für dich. Auch für den unter uns, der denkt, wenn ihr wüsstet, ja, wenn ihr wüsstet, wie schlecht ich bin. Der darf kommen. Und gerade der darf kommen. Und den nimmt der Herr an. Über den freut er sich. Für ihn ist sein kostbares Blut am Kreuz geflossen. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Wenn wir uns und andere für das neue Jahr im Glauben den Segen Gottes anbefehlen, dann tun wir es in der Gewissheit, dass Gottes Wort wirklich auch diesen Segen vermittelt. Wir rechnen im Glauben damit, dass sich der Segen Gottes nicht nur in unserem Leben, sondern auch im Leben anderer, für die wir beten, denen wir es wünschen, denen wir es nahebringen, auswirkt. Dass wir alle heute Morgen, die wir hier versammelt sind, und ich habe darum gebetet, Herr, lass nur solche kommen, die du wirklich ziehst unter dein Wort. Lass solche kommen, die einen Hunger haben nach deinem Wort oder einen Hunger bekommen nach deinem Wort. Dass wir heute Morgen dieses Wort recht verstanden haben, recht aufgenommen haben im Glauben, durch Gottes Gnade. Der Herr segne dich und behüte dich. Amen.